Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
Die erste Runde des Saudi Arabia Masters in Jeddah ist beendet. Die ganze erste Runde? Nein, eine kleine, mutige Session leistet Widerstand mit technischen Problemen und wird mal eben spontan auf den Samstag verlegt. Was lernen wir daraus? Auch Geld schützt vor Livescoring-Problemen nicht. So, nach dieser etwas schadenfreudigen Anmoderation sprechen wir über den gestrigen Tag, denn einige Matches sind ja dann doch beendet worden. Wir suchen uns die Scores jetzt gerade für euch von vielen unterschiedlichen Quellen zusammen und versuchen das Ganze bestmöglich zu präsentieren. Damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Total Clearance und herzlich willkommen an eine wütende Kati.
Guten Morgen, Christian. Ich kann doch gar nicht wütend sein, wenn ich hier deine Anmoderation höre an einem schönen Samstagvormittag. Ja, nee, also Schadenfreude trifft's wirklich. Ne? Da bin ich auch nicht frei von, das überrascht jetzt niemanden. Ganz ehrlich hier, ne? Ihr Fourth Major und dann muss eine Session abgebrochen werden am ersten Tag. Das ist schon nochmal Next Level. Ne? Livescoring-Probleme kennen wir zur Genüge, aber dass eine ganze Session abgebrochen wird am Abend, dass die Matches verlegt werden müssen, ja, das ist wirklich eine Besonderheit. Das sehen wir nicht allzu oft und es geschieht ihnen so recht allen miteinander. Was für ein Start in Saudi Arabia Masters und die Schadenfreude ist nicht nur bei uns hoch, sondern die ist auch im Netz hoch. Und da habe ich schon wirklich wunderbare Kommentare gelesen. Ich glaube, mein Lieblingskommentar bisher, naja, immerhin hatten sie es nicht so schwer, das Publikum aus der Arena zu bekommen, ja, als dann die Session abgebrochen wurde. Also das ist schon wirklich, ja, da kann man sich auf die Briten einfach immer verlassen, was den Humor angeht. Also ich finde es schön, in Zeiten der großen Polarisierung, wie einig sich die Online-Snooker-Community darüber ist. Dass wir das auslachen, wie das gelaufen ist. Es geht ja wirklich um diese Diskrepanz zwischen diesem riesen Geldsack, der da einfach steht, und diesen künstlichen, wir machen das zum Fourth Major, und dann dem, was jetzt hier tatsächlich logistisch, zuschauertechnisch, atmosphärentechnisch, sportlich, Livestream-technisch geboten wird aus Jeddah. Naja, also Christian, zusammengefasst, keine funktionierenden Scores, keine Leute da, keine überragenden Leistungen. Ja, herzlich willkommen zum Fourth Major.
Das war's von uns für heute von Tote Kinder. Nein, Spaß. Also, wir müssen über ein paar Matches dann ja schon noch reden, denn Snooker wurde ja immerhin gespielt, wenn auch vor, ja, also, es ist ja schon peinlich, wenn selbst Qualifikationen, die in England stattfinden, also jetzt nicht, weil es in England ist, sondern weil sie ja meistens dann wirklich in kleinen Austragungsorten sind, in irgendwelchen Turnhallen, wenn selbst die mehr Atmosphäre und mehr Applaus hervorbringen. Also ich glaube, da hätte jemand ein Maximum spielen können, von mir aus noch mit goldenem Ball, und es hätte so einen müden Klatscher irgendwie aus dem Hintergrund gegeben und der kam wahrscheinlich vom Schiedsrichter vom Nebentisch.
Ja, genau, oder vom Marker, ne? Wobei die hatten wahrscheinlich zu viel zu tun mit dem nicht funktionierenden Livescoring. Ja, genau, also wirklich so gar keine Atmosphäre. Und dass das wichtig ist, das haben wir doch letzte Woche erst gesehen beim Shanghai Masters, ne? Und was das einfach für eine Bereicherung ist, wenn die Atmosphäre da ist. Und hier war gar nichts. Also Ken Doherty hätte seine Backstage-Tour vielleicht nicht während seines eigenen Matches gestern machen können, aber er hätte sie sonst eigentlich den ganzen Tag gestern auch machen können, weil man hätte das Gleiche gesehen, nämlich eine völlig leere Arena, ohne jede Stimmung. Und das fand ich auch beeindruckend, dann wie auch die Eurosport-Kommentatoren damit umgegangen sind, ne? Das war ja, gestern wurde es auf Social Media auch gefeiert, der Hain des Tages, ne? Also dass man an dem fehlenden Applaus hier das nicht festmachen kann, dass das kein guter Stoß gewesen wäre. Ja, also so war das, ne? Man hat irgendwie, also man saß ein bisschen fassungslos auch davor, weil ganz ehrlich, Christian, ja, also selbst wenn da niemand Snooker mag, da kann man doch ein paar Leute bezahlen, um dass die sich da reinsetzen, oder? und so tun, als würden die Snooker mögen. Ich weiß, da müsste man vielen Leuten viel bezahlen, aber das spielt doch bei dem Turnier gar keine Rolle. Also, dass man sich diese Blöße gibt. Ich frage mich dann, was, also ist es dann wirklich so völlig egal, wie man rüberkommt? Aber ich dachte, es geht irgendwie um Sportswashing und man will zeigen, dass man so ein tolles, sportbegeistertes Land ist, damit man andere Sachen vergisst. Also ich verstehe langsam den Sinn der Sache nicht mehr. Weil selbst bei den schlecht besuchten chinesischen Turnieren hatte man doch dann immer noch das Gefühl, da sitzen so Leute ja von so einer Abordnung oder so Sponsoren, die dann zufriedengestellt wurden und Fotos mit Ronnie machen konnten und sowas. Also ich hatte nicht mal das Gefühl, dass diese Leute in Saudi-Arabien da sind. Also man veranstaltet mit Mordsbuhai ein super teures Aushängeschild, Turnier, man fliegt alle SpielerInnen dahin, was ich ja cool finde an sich. Und dann ist es einem wurscht, dass da niemand sitzt. Also ich verstehe wirklich den Sinn des Turniers jetzt nicht mehr. Also nicht mal aus der strategischen Sicht von Saudi-Arabien. Also ich bin wirklich verdutzt.
Ja, oder zieht es halt wenigstens dann, wenn dann richtig durch, ne? Wenn ihr eh schon an die Top 16 für die letzten 32, dann macht halt TV-Coverage auch erst ab da, wenn man vielleicht ein paar Leute wenigstens in der Arena hat. Also man hat es ja mit der UK Championship vor ein paar Jahren auch noch so gehabt, wo dann BBC erst irgendwann ab der zweiten Woche dabei war, dann halt hier halt auch. Oder ja, macht wieder eine Quali vorher, weil das haben die Spieler einfach nicht verdient auch, vor so einer Kulisse dann, weil da brauchst du auch nicht nach Saudi-Arabien fliegen für dann. Das hättest du dann auch in Leicester oder in Sheffield haben können. Weil, guck mal, allein ne, Flo Nüssles Mega-Comeback gestern, was leider ungekrönt blieb. Wir müssen leider drüber reden, über eine sehr bittere, sehr bittere Niederlage für den Flo. Aber allein das Mega-Comeback, um da überhaupt hinzukommen. Oder auch Marco Fus, tolles Match gegen Changming Yu, was er auch leider verloren hat. Also viele Matches auf der falschen Seite gestern geendet. Oder Ümit Dikme, ne? Tolle Leistung, gestern gewonnen. Also müssen wir alles drüber reden, werden wir auch gleich noch. Aber diese Matches hätten das auch einfach verdient gehabt.
Ja, genau. Also es gab da auch tolle Leistungen. Wenn man die halt Jungs und Mädels dahin einfliegt, dann kann man denen doch auch zugucken. Aber was wir nicht so richtig konnten bei Discovery zumindest, außer ich habe wieder die App falsch bedient, war die spannenden Matches zuzugucken, oder? Das fand ich auch schade. Also ich finde es ja, wie gesagt, ich finde es an sich erstmal legitim, ne, wenn man dieses Turnier austrägt und da so viel Geld für ausgibt und so einen riesen Preisgeldtopf da veranstaltet, dass man da auch seine Wildcards reinbringen kann. Ja, das... Also ich finde es an sich aus der sportlichen Perspektive immer fraglich, dann wiederum aber aus der, also würde ich sagen, ist es jetzt in Saudi-Arabien nicht unser größtes Problem, dass es diese ganzen Wildcards gibt. Aber dann werden auch noch alle deren Matches irgendwie gestreamt, die dann 4-0 für Stephen Hallworth ausgehen und so, anstatt dass man die spannenderen, engeren Matches dann streamt. Weil das verstehe ich auch nicht, weil das ist doch schön, wenn da die saudi-arabischen Amateure spielen, aber da könnten ja die saudi-arabischen Fans dann dorthin gehen und die live sehen. Das wäre doch insgesamt wesentlich sinnvoller, als dass wir die jetzt gestreamt bekommen. Bei allem Respekt, aber also das hat mir jetzt als Fan wirklich überhaupt gar nichts gegeben und haben stattdessen dann so Matches wie Dylan Emery, Flo Nüssler verpasst, was wirklich ein fantastisches Match war. Das sagen wir jetzt nicht nur, weil wir große Flo Nüssle-Fans sind, ne? Aber erst Dylan Emery, der einen knappen ersten Frame gewonnen hatte, dann eine 65, ne, dann den dritten Frame noch dominiert hat, Flo also schon wieder mit dem Rücken zur Wand, kam dann mit einer 56 mit einer 129 sein zweites Profi-Century. Fantastisch. Und dann noch eine 93 hinterher, um den Entscheidungsframe zu erzwingen, der dann so knapp, so bitter, so böse verloren ging und an Dylan Emery ging. An der Stelle herzlichen Glückwunsch, aber eieiei, der arme Flo. Das haben wir dann nicht sehen können, also, auf legalem Wege. Also wieder auch hier große Sinnfrage mit 5 Fragezeichen.
Ja, manchmal ist es ungünstig, aber ja, Dylan Emery hat gewonnen, belohnt sich damit mit einem nächsten Match gegen Gong Shenji. Flo Nüssle, sehr bittere Niederlage, aber wir haben ja zumindest später am Abend dann aus deutschsprachiger Sicht nochmal jubeln dürfen. Ümit Dikme hat Mink Nutcharut geschlagen mit 4-1, war nicht ganz so hochklassig wie das Match von Flo, aber nichtsdestotrotz, ein Amateur hat einen Profi geschlagen letztendlich.
Ein Amateur hat einen Profi geschlagen aus Sicht von Mink Nucharut und das wird sich nochmal potenzieren, wenn wir über On Yi sprechen, ehrlicherweise. Mink hat die Chance nicht genutzt, hier sich gegen den Amateur durchzusetzen. Also das war ja im Grunde, aus ihrer Sicht hätte das ja ein glückliches Los sein müssen. Und stattdessen Ümit Dikme hatte als höchstes Break eine 52, wenn mich jetzt nicht der Live-Score anlügt und meine Erinnerung auch, und hat sich da recht souverän durchsetzen können gegen sie. Also das war teilweise so ein Wett-Daneben-Schießen auf die lange Ecktasche, habe ich da mal zwischenzeitlich in Erinnerung. Also guter Sieg für Ümit Dikme, ne? Wirklich, hat einen Profi geschlagen, aber Mink und dann noch krasser eigentlich On Yi, oder? Die gut gestartet war, auch eine 63 gespielt hat. Klar, dass der Gegner dann eine 103 spielt, der hatte im Yassin, war auch zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, nicht abzusehen, aber trotzdem, für mich war das ein Match, was sie hätte gewinnen müssen und hat es nicht geschafft. Anders aber ja das Ergebnis von Rhianne Evans.
Genau, das war das letzte Match, was beendet wurde gestern zwischen Hatem Yassin und On Yi. Danach wurde nichts mehr beendet gestern, beziehungsweise alles auf den heutigen Tag geschoben. Rhianne Evans, gestern Nachmittag war das, als sie gegen Krajsko Baksani gewonnen hat mit 4-2. Auch ein wichtiger Sieg letztendlich auch für sie. Wir üben ja so ein bisschen Kritik ab und an mal an ihr, aber das war dann gut. Also letztendlich hat sie jemanden geschlagen, der vor ihr ist in der Rangliste.
Ja, ganz genau. Also ich meine, was spielt die für eine Saison, oder? Fantastisch und nicht abzusehen. Also ich habe ja auch gesagt, na, was bringt uns jetzt Rhianne Evans noch auf der Tour, noch eine weitere Saison? Aber ganz ehrlich, im Moment ist sie da wieder eine, die ja. Frauen stark vertritt und hier jemanden besiegt, der, wie du sagst, höher platziert ist als sie. Sehr, sehr gutes Resultat. Und da sind wir auch fast wieder ein bisschen beim Thema Schadenfreude. Es macht mir eigentlich noch mal mehr Freude, einen Sieg von einer Frau zu sehen beim Saudi Arabia Masters.
Das absolut. Ja, sie hat auch alle ihre Qualis gewonnen bisher diese Saison. Also wie du sagst, spielt sehr, sehr gut. Julian Boyko hat auch gewonnen gestern, 4-2 gegen Liu Wenwei. Changbing Yu hatte ich schon gesagt, gegen Marco Fu, 4-3. Das war auch ein durchaus unterhaltsames Match, leider. Marco Fu, der hat 3-2 geführt. Man merkt, so richtig komplett in Fluss kommt Marco Fu auch nach seiner Augen-OP dann nicht mehr.
Ja, naja, also Christian, ich verstehe, dass man enttäuscht ist, aber also da geht schon noch mal was. Ich bin da optimistisch.
Ich hoffe, also aber so langsam macht man sich halt Sorgen. Ne? Er ist halt auf die Invitational Tour Card angewiesen im Moment. Und das ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn Invitational Tour Cards, da sind ja Ken Doherty und Jimmy White auch so Kandidaten für. Die haben ja gestern gegeneinander gespielt. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, wer auch immer bei WST für die Tweets und also für die Social Media Kanäle zuständig ist, die haben so eine automatische Wortersetzung. Das kann man sich ja einstellen. Überall am Handy, am PC oder so. Wenn man irgendwas eingibt, wird automatisch entweder noch was rangehangen oder der komplette Satz wird ersetzt. Ich bin mir sicher, bei Ken Doherty, Jimmy White, bei James Watana, was weiß ich, haben die so automatisch "Is rolling back the years" schon am Namen einfach hinten dran.
Das ist richtig. Und da wusstest du gar nicht mehr bei den beiden jetzt, wer irgendwelche Jahre zurückrollt. Also das war ein gutes Duell aus der Sicht von Ken Doherty. Ja, wenn du dir um Marco Fu Sorgen machst, also um den WM-Titel für Jimmy White, mache ich mir dann doch ganz langsam ernsthaftere Sorgen. Ja, das war es jetzt nicht. Ich hätte mir eigentlich ein knapperes Duell erwartet zwischen den beiden. Es war schon gut. Also es war schon sehenswert. Ich komme ein bisschen durcheinander langsam mit den Maßstäben, die man an den gestrigen Tag ansetzen soll. Es wurde ausgetragen am geplanten Tag, das Duell. Auch das positiv zu bemerken, eindeutig. Es ist schon wirklich eine interessante Auslosung auch gewesen und ich glaube, die wurde insgesamt sehr ausgeschlachtet und es ist ein Match, das dann 4-1 für Kent Doherty ausging.
Weitere Sieger der ersten Runde waren Liam Pullen, Gao Yang, unter anderem Chachapong Nasa, der neue Thailänder auf der Tour, hat auch gewonnen. Also von den Wildcards hat sich gestern nur Hesham Shawky durchsetzen können aus Ägypten. Und ich glaube, das war nicht mal eine Wildcard, ne, sondern ich glaube, der war Nachrücker von irgendeiner anderen Liste, bin ich mir jetzt gerade aber nicht hundertprozentig sicher. Ashley Jugel hat gewonnen, gestern Louis Heathcote, Oliver Brown, Stephen Horbers, Liam Graham, alles Sieger. Und dann haben wir noch das Top-Match des gestrigen Tages. Objektive Einschätzung natürlich. David Grace gegen Ian Burns. Hört sich aber eigentlich auch wie ein Top-Match an, muss man ehrlicherweise sagen. So zumindest für so eine erste Turnierrunde.
Ich würde sagen, für die Q-School eigentlich.
Das hast du gesagt.
Ja, muss man auch mal, ne? Sonst war ich mir ja unglaubwürdig. Ja.
Und David hat gewonnen.
David hat gewonnen mit 4-2. Das kann man dem Live-Scoring nicht entnehmen, aber es war tatsächlich ein 4-2 dann am Schluss. Nein, zumindest die groben Ergebnisse haben sie schon hinbekommen mittlerweile. David Grace höchstes Break war eine 52. Also wir bewegen uns eher in der Region von Ümit Dikme. Dabei lief es im Training doch noch so gut, hat er sogar angekündigt, dass das ein richtig heißes Match werden würde. Ja, also der einzige heiße Höhepunkt, das habe ich auch nicht gedacht, dass ich es jemals in einem Satz mit Ian Burns sage, war die 113 von Ian Burns. Wir hatten einen Frame von mehr als 40 Minuten. Ja, es war ein langes Match, es war ein langer Kampf, hätte man vielleicht erwartet zwischen den beiden. Es war fast für mich überraschend, dass David Grace das nicht vorher so erwartet hatte. Und es war dann ein 4-2 für David. Also wunderbar, da ist der Batzen Geld mal in die richtige Richtung gewandert hier an der Stelle. Herrlich, freut mich total.
Und nächster Gegner für David Grace ist Matthew Stevens. Also ein schönes Match für die Community.
Ja, klar, Christian, da hast du keine Chance.
Ist okay, man versucht's ja, man versucht's überall. So, Ümit Dikme wird übrigens in der nächsten Runde auf Julien Leclerc treffen, also auch das aus kontinentaleuropäischer Sicht ein sehr interessantes Duell. Und ja, ich versuche jetzt gerade die ganze Zeit abzuwarten, ob Alex Osenbacher es noch schafft, sein Match zu beenden gegen Yao Peng Cheng, aber der gute Alex hat es jetzt tatsächlich in Decider geschafft. Also über den müssen wir dann einen anderen Tag reden. Das noch Match der ersten Runde. Wer hätte es gedacht? Denn die Session von gestern, die läuft immer noch.
Die läuft immer noch. Und wir freuen uns natürlich heute auch auf einen ganzen Haufen anderer Matches wieder. Mal schauen, wie viele davon gespielt oder beendet werden. Mal schauen, wie viel wir davon sehen können. Ja, mal schauen, wie viele Leute im Publikum sitzen. Und morgen geht es ja dann auch los bei den World Games. Ne? Ich habe ja schon Gänsehaut vor Freude, die meiste Zeit, Christian, aber hatte dann auch diesen Moment, wo ich mir wieder dachte, ja, genau deswegen ist Snooker nicht olympisch, ja, genau deswegen ist es schwierig, neue Fans zu gewinnen. Ich habe bei den World Games, die haben ja auch eine schöne Website und alles so schick und wir haben ja schon Silber im Rettungsschwimmen, Christian, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, herzlichen Glückwunsch. Also das ist ja alles super schön gemacht und es gibt Livestreams und es ist alles herrlich und dann wollte ich mir mal so die Snooker-Gruppen anschauen und überhaupt die Infos und die Matches, ne, Team Alex halt, und dann klicke ich auf den Link, nichts ahnend, der mich da wegführte, ja, und wo führte er mich hin, Christian? Er führte mich zu esnooker.pl. Und an der Stelle wollte ich mein iPad nehmen und ich wollte es aus dem Fenster werfen. Ich wollte die Snooker-Community für immer verlassen. Ich wollte die Hoffnung aufgeben und einfach sagen, warum machen wir das hier eigentlich? Ja, das gibt's doch nicht. Oh, dass die ernsthaft für die World Games dann auch esnooker.pl verwenden. Ja, die schlechteste Website, die jemals erfunden wurde. Und ich möchte das gar niemandem vorwerfen. Das war bestimmt, also das wurde erfunden zu einer Zeit, da war ich vielleicht noch gar nicht geboren. Ja, und das verdient bestimmt großen Respekt, dass da jemand diese Seite programmiert hat und wahrscheinlich damals zum ersten Mal es ermöglicht hat, dass Amateur-Snooker-Ergebnisse und Gruppen und die ganze Infos halt in diesem neuen Ding, dem Internet, war. total sinnvoll, total super. Die Person gehört für immer, der gehört einen Platz in der Geschichte des Snookers zugeschrieben. Aber dass man es im Jahr 2025 immer noch in der Originalform so verwendet, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch so viele begabte Leute, die Scoring-Systeme, Turniersysteme programmieren können. Und es gibt auch welche, die es schon tun. Man müsste es nur verwenden. Ich kriege persönlich einen Anfall, wenn ich esnooker.pl für ein offizielles Turnier aufrufen muss. Das kann doch nicht wahr sein, Christian. Ich kann nicht mehr. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Im Profisport gehen die Live-Scores nicht. Im Amateursport, der olympisch werden will, ja, dann sind wir bei esnooker.pl für die World Games. Es geht nicht mehr, Christian. Es geht nichts vorwärts. Es wird nicht besser. Was machen wir eigentlich?
So, Katis Rants sind jetzt auch offiziell in der Saison 25/26 angekommen. Ach ja, schön. Das habe ich vermisst. Sehr schön. Ach ja, so, dann schauen wir mal, was Saudi-Arabien uns heute Schönes bereitstellt und auch die World Games. Werden wir die nächsten Tage noch drüber sprechen. Interessante Matches heute mit dabei, Mark Davis gegen Sam Craigie unter anderem, Stan Moody gegen Liam Highfield, dann haben wir Enkel gegen Uropa, Artemis Chichens gegen Ken Doherty, das wird es heute geben, Julien de Klerk, wie gesagt, gegen Ümit Dikme Richtung Abend, falls die Session denn stattfinden sollte. Wir werden es sehen und wir werden natürlich auch drüber sprechen hier bei Total Clearance. Das war's von uns erstmal mit einem holprigen Start ins Saudi Arabia Masters.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oemeke.